Ich freue mich sehr, dass ich als dritte Referentin heute Morgen Frau Dr. Juliane Lanz aus Rostock begrüßen darf. Frau Lanz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sportwissenschaftlichen Institut, am Erziehungswissenschaftlichen Institut in Rostock. Und sie arbeitet an einem Forschungsprojekt, im Kontext eines Forschungsprojekts, in dem auch dieser interessante Vortrag, den wir heute hören werden über den Bergsport in der DDR, dann angesiedelt ist. Bitte schön, Frau Lanz.
Ja, guten Tag, vorgestellt wurde ich schon und ich möchte Ihnen gerne heute anhand eines Beispiels den Natur- und Bergsport in der DDR ein wenig näher bringen und auch die Frage beantworten, wie sehr sich dieser Sport für Kinder und Jugendliche dargestellt hat und ob das auch ein attraktives Angebot für die Kinder und Jugendlichen war. Ich gehe also so ein bisschen wieder dicht daran, an den Ort, wo wir uns gerade befinden, nachdem wir gerade in Nordamerika waren. Ein Klick bitte. Und möchte gerne meinen Vortrag so ein bisschen von Ihnen als Werkstattbericht verstanden haben. Ich habe eine Reihe von Fragestellungen schon in der Erarbeitung identifiziert, die nähere Untersuchung noch bedürfen und würde da gerne auch im Anschluss noch, wenn ich den Artikel erarbeite, an einigen Stellen noch mich sehr vertiefen. Ein Klick, bitte. Vielleicht erst mal zur Begriffsbestimmung. Wenn ich sage Bergsport, da orientiere ich mich an der Bergsportdefinition des DAV. Sie umfasst alle auf dem Gehen, Steigen und Klettern gründenden Bewegungsformen. Und für uns sind vor allem hier interessant Wandern, Klettern und Bergsteigen. Es gibt eigentlich noch das Skibergsteigen und das Mountainbiken, was der DAV identifiziert. Das sind jetzt aber gerade für den Untersuchungszeitraum, der ja automatisch 1989 endet, nicht so die ganz interessanten Sportarten, deswegen nur diese drei. Ein Klick. Und wenn wir also über die DDR sprechen, das wissen Sie alle, dann reden wir hier über etwas mit topografischen Grenzen und politischen Grenzen, die natürlich den Sport in allen Formen sehr beeinflusst haben. Und der Bergsport hat natürlich, wie auch in anderen Teilen der Welt, immer noch mal eine Sonderrolle. Die DDR, das wissen Sie, ist ein eher flaches Land gewesen, mit Tiefebenen vor allem, die sind jetzt für den Bergsport eher uninteressant, und ein bisschen Mittelgebirge am Rand. Und der höchste Berg mit 1200 Metern ist der Fichtelberg. Ich fühle mich auch gar nicht so wohl, wenn ich jetzt hier sozusagen im Schatten der Alpen stehe und über diese eher kleinen Berge mit Ihnen spreche, aber das sind sozusagen die Rahmenbedingungen. Und dazu kommen die politischen Grenzen natürlich der DDR. Man durfte vor allem nach dem Mauerbau auch nur sehr begrenzt in das Ausland reisen. Echte, wirkliche Fernreisen in hohe Berge standen nur einem ganz kleinen Teil der Bevölkerung offen und waren auch für Personen mit normalem Einkommen und auch normalen Beziehungen fast unmöglich. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen auch schauen, was ist direkt in der DDR möglich gewesen. Wenn wir über das Klettern sprechen, dass Ihnen ja bekannt, vor allem wahrscheinlich die Sächsische Schweiz. Das Klettern wurde vor allem als Individualsportart betrieben. Es gab es auch institutionalisiert, aber das haben die echten Kletterer in der Regel auch abgelehnt. Wenn wir über das Bergsteigen sprechen, dann muss man sagen, das war nur logischerweise im Ausland möglich und die Auslandsreisen waren ja sehr eingeschränkt. Und ganz anders ist es eigentlich mit dem Wandern. Das war staatlich gewünscht. Es gab viele Angebote und Motivationen und es war auch ein Mittel der staatlichen Einflussnahme. Und oftmals wurden Wandern und Exkursionen auch unter dem Begriff Touristik subsumiert. Das wissen Sie, das ist ja oft schon seit der Weimarer Republik der Fall gewesen. Und das wird in der DDR, auch wenn man sich damit beschäftigt, oft synonym verwendet. Ein Klick bitte. Ich würde gerne noch einen Klick bitte. kurz was zur Methode sagen. Also insgesamt bewege ich mich als Sportwissenschaftlerin, die in einem pädagogischen Projekt arbeitet, immer interdisziplinär und auch schon durch meine Promotion bin ich der Geschichte sehr zugetan. Das heißt, ich bewege mich immer zwischen Sportwissenschaft, Bildungswissenschaften und Geschichte. Das kennen, glaube ich, viele Sportwissenschaftler, dass sie sich nicht so direkt verorten lassen und arbeite deswegen auch, also habe ich natürlich auch viele Methoden, derer ich mich bedienen kann. Das ist natürlich ein Vorteil, würde ich jetzt mal so sagen. Ich habe den ganzen Spielraum von geistes- und sozialwissenschaftlichen Methoden und vor allem in diesem Kontext würde ich jetzt gerne eine Quellenarbeit vorstellen. Nochmal ein Klick, Dankeschön. Der Forschungsstand, da nur ganz kurz, zum Leistungssport der DDR, das wissen Sie, ist ja auch seit 1990 sehr umfangreich. Es gab ganz viel aufzuarbeiten. Auch zum Schulsport gibt es noch relativ viel Literatur. Zum Breitensport, der nicht Schulsport und Leistungssport ist, ist es schon deutlich weniger, weil eigentlich jeder Breitensport in der DDR so ein bisschen mit einem Sichtungsaspekt auch teilweise für den Leistungssport, vor allem im Kinder- und Jugendbereich, durchgeführt wurde. Zum Werksport wird es dann immer weniger, aber es gibt noch ein klein wenig. Wenn wir aber Kinder und Jugendliche uns im Bergsport angucken, da finden wir so gut wie gar keine Literatur. Ein Klick bitte. Der außerunterrichtliche Sport in der DDR wurde durch ganz verschiedene Akteure gestaltet und abgesehen vom Sport im privaten Umfeld waren alle Organisationen, Verbände und Einrichtungen staatlich gelenkt. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Es gibt daneben fast gar keine Organisation, außer sie waren vielleicht an die Kirchen angebunden, die waren aber jetzt nicht so sportinteressiert, die also nicht staatlich gelenkt waren. Und der Bildungsauftrag, den all diese Institutionen hatten, war immer eine allseits geformte sozialistische Persönlichkeit. Das muss man einfach wissen. Das ist eigentlich immer das, wenn wir uns in die DDR-Pädagogik begeben, das Ziel. Also das stand sogar in Mathe und Physik sozusagen mit oben drüber, die allseitig geformte sozialistische Persönlichkeit. Und die war natürlich nicht nur durch den Schulunterricht zu erreichen, dann hätte man den vielleicht überfrachtet. Das heißt, man musste auch die außerunterrichtlichen Potenziale nutzen. Und deswegen würde ich gern ganz kurz was sagen zu den Jugendorganisationen, weil meine Quelle nachher auch im Kontext dieser Jugendorganisationen passiert. Ein Klick bitte. Noch einen bitte. Und noch einen, danke. Die Jugendorganisation derer, also es war eine große und sie hat sich sozusagen altersbedingt unterteilt. Die meisten von Ihnen wissen das, aber ich würde es gerne nochmal in Erinnerung bringen. Die jüngeren Kinder und Jugendlichen von der 1. bis zur 7. Klasse waren in der Pionierorganisation Ernst Thielmann, erst als Jungspioniere, später als Thielmann-Pioniere organisiert und die Älteren in der Freien Deutschen Jugend. Und Sie sehen, dass also wir auch sehr, sehr viele Mitglieder haben, 98% bei den Jüngeren, 88% bei den Älteren. Das liegt einfach daran, dass man auch mit großen persönlichen Nachteilen im Alltag klarkommen musste, wenn man sich eben dieser Jugendorganisation komplett verwehrt hat. Und das wurde eigentlich auch nicht in Frage gestellt, sondern das war einfach der Gang eines normalen Schülers. Ein Klick bitte. Also können wir davon ausgehen, es war eine staatlich gelenkte sozialistische Massenorganisation, nochmal zwei Klicks, und war in der Regel über die Schule organisiert und das Ziel war eben auch die Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft. Das durchdrang eben alles. Nochmal einen Klick bitte. Dankeschön. Dann gucken wir mal ein bisschen genauer in den Bergsport. Vielleicht zum Hintergrund. Einige von Ihnen werden das wissen. Wir können hier natürlich vor allem nur über die Bereiche, die heute Sachsen und Thüringen sozusagen sind, sprechen, in der Mangelung von Bergen an anderen Stellen. Und dort gab es schon zu Zeiten der Weimarer Republik eine Reihe von bergsportlichen Vereinigungen. Es gab touristische Vereine mit Kletterabteilungen. Es gab Sektionen des DAV in der Weimarer Republik und die Naturfreunde. Mit dem Nationalsozialismus sind diese ganzen Vereine und Strukturen gleichgeschaltet worden. Interessant wird es dann für uns nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Vereinsleben wurde nicht wiederbelebt, sondern die sowjetische Militäradministration hat es also alles verboten, was irgendwie mit Berg oder Klettern zu tun hatte. Und deswegen haben sich die Mitglieder in neu gegründeten Organisationen neu zusammenschließen müssen. Ein Klick bitte. 1952 gab es dann die Sektion Tourismus im Staatlichen Komitee für Körper, Kultur und Sport. Und das wurde, klick bitte, 1957 ja umgebaut in den Deutschen Turn- und Sportbund, wo dann der Deutsche Wanderer- und Bergsteigerverband eine Unterorganisation war. Nochmal ein Klick. Und das wurde nochmal ergänzt um den Orientierungslauf im Jahr 1970. Das ist sozusagen dann die Dachorganisation für die Bergsportler in der DDR gewesen. Dann nochmal bitte zwei Klicks. Es gab eine monatlich erscheinende Zeitung, manchmal kam sie auch zweimonatlich, das war der Tourist. Und wenn man sich also diese Zeitungen systematisch anschaut, allein die Cover erzeugen ein völlig falsches oder ein völlig ideales Bild. Man könnte eigentlich denken, wenn man holt sich das so am Zeitungskiosk und kann dann immer schauen, wo die nächste Hochgebirgstour oder die nächste Bergtour hingehen kann. Das war also wirklich nur einem ganz kleinen Teil der Bevölkerung vorbehalten. Auch wenn man das so im Zeitungskiosk sieht, denkt man ja auch, könnte man ja auch mal drüber nachdenken. Aber das war, wie gesagt, ganz beschränkt. Ein Klick bitte. Also die Angebote, die vor allem strukturiert und institutionalisiert da waren, beziehe ich heute mal auf den Bereich des Wanderns. Erster Klick bitte. Also wir haben keine Angebote im Bereich des Bergsteigens. Noch ein Klick. Wenig im Bereich des Kletterns und noch ein Klick und viele im Bereich des Wanderns. Wandern, Sie können gleich noch zweimal klicken bitte, genau, war ein Mittel der sozialistischen Erziehung und es wurde wirklich, wirklich ernst genommen. Also es gab hier, also es ist nur ein Beispiel, ein Buch von 1987, davon gab es ganz viel, immer wieder über die Jahrzehnte. Es ist sozusagen eine Anleitung und die Kapitel heißen wirklich Technik, Taktik, Training. Also das würde man heute, wenn man dem Bergwanderer, der einfach so in die Berge geht, der geht ja selten vor mit Technik, Taktik und Training, zumindest wenn es, sage ich mal, im Mittelgebirgsraum passiert, muss da ja vielleicht auch nicht so viel sein, aber das wurde sehr ernst genommen. Und das Wandern wurde auch nochmal mit einem Kletterabzeichen versehen. Man konnte das also auch in Bronze, Silber und Gold erreichen, um eben nochmal auch die Verdienste so ein bisschen darzustellen. Und ich habe jetzt in meinem Forschungsprojekt die große Freude, dass ich dort mit einem ganz neuen Archivbestand arbeiten darf, der eigentlich kein originärer Sportarchivbestand ist. Und zwar ein Klick bitte. Das sind die sogenannten pädagogischen Lesungen. Das ist ein Bestand, der wird seit 2017 ungefähr erschlossen. Es sind 9500 Dokumente. Die sehen dann so aus, es sind meistens 30 bis 50 mal auch bis 120 Seiten, womit Lehrer aus der DDR für andere Lehrer oder auch für Pionierleiter oder Erzieher Anleitungen gegeben haben, wie man bestimmte Sachen besser machen konnte. Das sind also wirklich Anleitungen aus der Praxis, die den normalen Lehrplan mal verlassen und rechts und links schauen, was man in der Praxis tun könnte. Dieser Quellenbestand zählt zur grauen Literatur, liegt in Berlin im Archiv und wird gerade erfreulicherweise digitalisiert. Und zu DDR-Zeiten war es dann so, dass die Erstellung dieser sogenannten pädagogischen Lesung immer wissenschaftlich betreut wurde. Das heißt, es gab immer zum Beispiel wenn es jetzt um das Fach Sport, was mir jetzt sehr nahe ist, ging, immer einen Sportwissenschaftler, der dann auch die Erstellung betreut hat. Und man konnte sich das dann entweder auf Kreisebene, auf Bezirksebene oder auch auf nationaler Ebene, wenn es besonders gut gelungen war, ausleihen und sich dort Anregungen für den Unterricht holen. Und meine Aufgabe in dem Forschungsprojekt ist, den Schulsport näher zu beleuchten. Und ich habe herausgefunden, dass von den 9500 Lesungen ungefähr 300 sich mit dem Schulsport beschäftigen. Das ist jetzt nicht so wenig. Und ich würde sagen, damit habe ich eine wertvolle Quelle für den Schulsport. Bitte einen Klick. Allerdings nur eine bedingt wertvolle Quelle für den Bergsport. Insgesamt gibt es 7 Dokumente von den 9500, die sich mit dem Wandern beschäftigen und die habe ich dann im Vorfeld dieses Vortrags auch nochmal genauer analysiert. Ich würde gerne in einem ersten Schritt Ihnen einmal zusammenfassen, diese 7 pädagogischen Lesungen ein bisschen erläutern, was ich dort gefunden habe und in einem zweiten eine Lesung exemplarisch vorstellen. Ein Klick bitte. Vielleicht bei den 7 Dokumenten, die ich insgesamt gefunden habe, kann man sagen, sie beschreiben alle durchgeführte Wanderung oder Bergexkursion, wobei Berg hier immer nur der logischerweise Mittelgebirgsberg sein kann. Und sie schlagen alle vor, wie das Wandern besser in die außerunterrichtliche Tätigkeit einzubinden ist. Außerdem gibt es kleine empirische Studien in diesen pädagogischen Lesungen, wo zum Beispiel die Hortarbeit in einem bestimmten Kreis auf Expedition und Arbeit in der Natur draußen vorgestellt wird. Das Ziel der Wandertätigkeit ist wie immer in der Pädagogik der DDR die allseitig geformte sozialistische Persönlichkeit, und hier wird eben immer wieder dazu aufgerufen, dass diese doch besser im Zusammenspiel passieren muss von Lehrern, Pionierleitern und Erziehern. Das sind so die 3 großen Pädagogengruppen, die sozusagen um das Kind oder den Jugendlichen in der DDR ja herum waren. Ein Klick bitte. Und jetzt kann man sich fragen, warum diese Lehrer oder Pädagogen gesagt haben, sie möchten gerne diese Texte schreiben. Das mussten sie neben ihrer Arbeit sozusagen schaffen. Manchmal gab es eine kleine Prämie, manchmal auch nicht. Es war also fast ein Ehrenamt. Und das kann man sagen, dass die allen Autoren es sehr wichtig war, die Erziehung zur Heimatliebe durch das Wandern in den Vordergrund zu stellen, also auch aus einer hohen intrinsischen Motivation. Die Wehrerziehung spielt definitiv eine Rolle, weil Gelände, Erfahrung, Orientierung natürlich auch im Wehrbereich sehr interessant ist, aber auch die Verbesserung der Selbstständigkeit und Anleitung zu sinnvoller Freizeitgestaltung, was wahrscheinlich auch ein Pädagoge, der heute zum Wandern aufruft, noch unterschreiben würde. Der zweite Punkt, gleich nochmal klicken bitte, genau. Die Autoren nutzen diese pädagogischen Lesungen, die ja staatlich sehr kontrolliert waren und dadurch zum Beispiel jetzt nicht unbedingt für kontroverse Ideen oder für subversive Ideen hätten genutzt werden können. Trotzdem werden sie genutzt, um zum Beispiel Forderungen zur Einleitung von Verbesserungen zu auszubreiten, weil zum Beispiel sie sagen, die planmäßigen Aktivitäten müssten erhöht werden, auch die materiell-technischen Rahmenbedingungen, das können Sie sich vorstellen, dass das in der DDR mein Thema war, müssten verbessert werden, und auch die Potenziale von Naturexkursionen sollten mehr herausgestaltet werden. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, ein Klick bitte. Und zwar eine Lesung, das ist hier die, die ich auch mitgebracht habe, die kommunistische Erziehung mittels einer interessanten Feriengestaltung bei Wandern und Touristik. Und der Autor beschreibt wirklich detailliert, wie er so etwas organisiert und durchgeführt hat. Und wenn man es nachvollzieht, dann ist auch klar, warum er es beschreibt, weil es war wirklich nicht so einfach. Das ist ein Pionierleiter, der hier schreibt, und er sagt, Zitat, vor mir stand die Aufgabe, in der außerunterrichtlichen Arbeit eine höhere Qualität zu erreichen. Das Bedürfnis der Kinder nach Tätigsein, nach interessanten Erlebnissen, nach Anstrengung und Bewährung, nach Frohsinn und Bewegung noch besser als bisher zu befriedigen. Zitat Ende. Und er orientiert seine ganze Aktivität, die ganze Exkursion an den Gesetzen der Tillmann-Pionieren, zum Beispiel, dass sie ihr sozialistisches Vaterland lieben, die Natur erforschen oder auch ihren Körper bei Spielsport und Wandern stützen. Und er beschreibt wirklich detailliert, was er getan hat, zum Beispiel auch, wie er zu den Übernachtungsstellen kam. Das war nämlich nicht so einfach, also bat er Schulen, dass man dort in Klassenzimmern schlafen durfte. Und hat das auch nicht überall geschafft. Das heißt, teilweise hat er dann über politische Verbindungen, über andere Bezirkssekretäre oder so Unterkünfte bekommen. Und er dokumentiert also an vielen Stellen, dass man doch sehr viel individuelles Engagement braucht, um so etwas durchzuführen, was ich faszinierend finde, in einem Staat, der eigentlich so reguliert war, dass dann doch die Strukturen oftmals fehlten. Es gab zwar Jugendherbergen, aber gar nicht in ausreichender Zahl, um so etwas durchzuführen. Nochmal ein Klick. Nur noch ein kleiner Eindruck. Man hat also sozusagen dann aber auch immer die Chance genutzt, sozialistische Betriebe zu besuchen, an einem sowjetischen Ehrenmal natürlich noch einen Kranz abzulegen unterwegs, aber dann auch die Natur zu erforschen. Am Ende der Exkursion haben die jungen Menschen alle das Abzeichen Meine Heimat DDR, das Jugendtouristikabzeichen verliehen bekommen. Und Herr Fischer schreibt nochmal ganz klar, für ihn war das Ziel, diesen Text zu verfassen, einfach eine höhere Qualität in der außerunterrichtlichen Arbeit, nicht nur bei ihm selbst, sondern eben auch in vielen anderen Schulen, die sich dieses zum Beispiel nehmen sollten. Ja, wie stellt sich das jetzt aus Sicht der Kinder und Jugendlichen dar? Ein Klick bitte. Wenn wir diese Exkursion zum 30. Jahrestag der DDR, die ich beschrieben habe, anschauen, gibt es Erlebnisberichte der Kinder und Jugendlichen, die diese aber bei ihrem leitenden Pionierleiter abgeben mussten. Und ich glaube, da würde auch heute noch jedes Kind, jeder Jugendliche sowas wie eine Selbstzensur machen. Und da gibt es dann nur Texte wie "Trotz Anstrengung war es eine schöne Fahrt" oder "An unsere Expedition werden wir noch lange zurückdenken". Das heißt natürlich nicht, dass sie es wirklich großartig gefunden haben, weil das sagt natürlich gar nichts, weil man schreibt natürlich da nicht unbedingt was Kontroverses, zumal das jetzt auch nicht unbedingt etwas war, was in der Erziehung der DDR so befördert wurde. Man könnte also generell, ein Klick bitte, nach empirischen Studien suchen. Ich habe eine gefunden aus dem Zentralen Institut für Jugendfragen. Das fand ich ganz interessant. Die hat wirklich eine anonyme Untersuchung gemacht über eine sehr, sehr große Probandenzahl, wo hier dann auch 75% der Befragten schon beauskunftet haben, dass Wandern und in der Natur sein für sie somit die interessanteste Freizeitbeschäftigung ist. Und man könnte vielleicht mehrere Studien dieser Art mit nochmal Zeitzeugeninterviews, ein Klick bitte, nochmal koppeln, um dann da ein realistischeres Bild zu bekommen. Da ist also definitiv noch Forschungsarbeit notwendig. Das wird man heute wahrscheinlich aus den Zeitzeugen vielleicht ein bisschen besser rausbekommen. Angst vor Pionierleiter muss zumindest keiner mehr haben. Also vielleicht zum Fazit, letzter Klick oder gleich noch einer. Das ist also nur ein erster Befund. Also ein bergsportliches Angebot bestand aufgrund der topologischen und politischen Grenzen nur teilweise, wenn dann vor allem im Bereich des Wandern. Dafür, dass Wandern allerdings so gewünscht war und es ja auch Wandertage gab, als zum Beispiel Institution an der Schule, hat man trotzdem sehr wenig, da würde ich sagen, die Potenziale genutzt. Oftmals war dann der Wandertag irgendwie auch dort, wo auch immer man war, einmal sozusagen ums Karree, anstatt dass man zum Beispiel die Naturpotenziale wirklich genutzt hätte. Zweiter Punkt, das Wandern wurde aufgrund seines sozialistischen Potenzials geschätzt und gefördert und es ist aber erstaunlich trotzdem, wie schlecht teilweise die strukturelle Unterstützung war. Und dritter Punkt, inwiefern Kinder und Jugendliche das Angebot tatsächlich schätzten, können wir heute noch nicht klären. Auf jeden Fall lässt sich aber konstatieren, dass da noch Forschungsbedarf besteht. Das war so ein bisschen ein kleiner Eindruck mal auf die östliche Hälfte sozusagen, die natürlich heute diese topologischen und politischen Grenzen Gott sei Dank nicht mehr hat. Da profitiert dann meine Generation von, dass wir also in den echten Bergen oder in den großen Bergen auch wandern dürfen. Und jetzt freue ich mich, wenn Sie Fragen haben. Ein letzter Klick bitte.
Ja, Frau Lanz, ganz super, ganz toller Vortrag und vor allem Glückwunsch zu der tollen Quelle, die Sie da aufgetan haben und die ganz sicher vielversprechend ist für Ihre weitere Arbeit. Und ich freue mich sozusagen auch sehr, dass man so eine pädagogische Perspektive hier heute in auf unserem Symposium beleuchtet unter diesen spezifischen DDR-Bedingungen den Natursport als pädagogisches Potenzial. Ich hätte eine Frage, der Begriff der Heimatliebe, dass der so zentral offensichtlich da auftaucht, das taucht ja an mehreren Stellen immer im DDR-Sport auch auf. Ist da, welche Heimat ist da gemeint?
Die DDR, also die Heimat ist immer, die DDR, es waren sogar, also die Pioniere trugen ja ein Halstuch. Ja. Und eine dieser Ecken war wirklich auch dann symbolisierte, es war ja dreieckig, die Heimat. Und das spielt immer eine ganz große Rolle. Ich vermute, das geht einfach darauf zurück, dass zu Beginn der DDR natürlich die Bürger in diesem abgetrennten Teil Deutschlands ja irgendwie erstmal sowas wie eine Selbstidentifikation erringen mussten. Und Sport war ja ein ganz wichtiges Mittel dazu. Deswegen ist ja ein Grund, warum diese unendlichen Investitionen in den ja später auch sehr erfolgreichen DDR-Sport getätigt wurden, damit die Menschen in der DDR was haben, womit sie sich identifizieren können. Und die Heimatliebe war natürlich am Anfang ein Desiderat im Bürger, weil wenn man einfach eine Heimat bekommt, die man sich so nicht ausgesucht hat, weil es hatte ja, also es war ja nur mal Zufall, wer sozusagen in den Bundesländern oder dem Teil Deutschlands gelebt hat, der dann zur DDR wurde, war das, glaube ich, immer auch ein großes Anliegen der politischen Führung, so eine Art Selbstidentifikation zu stiften.
Okay, ja. Ja, Entschuldigung, dass ich gleich die erste Frage gestellt habe. Wer hat von Ihnen eine Frage? Von euch?
Ich kann nur aus eigener Erfahrung.
Ja, bitte.
Ein paar Berge waren ja auch zugänglich, denn Spindlermühl, die Hohe Tatra, Zakopane oder das Rila Gebirge, es war für Freunde und mich zugänglich gewesen und man ist dann auch gewandert und die haben ihre Kinder mitgenommen. Also ganz so duster würde ich das schon auch nicht sehen.
Nee, das ist richtig, aber das ist dann immer auf individueller Ebene passiert, also und es gab ein paar Länder, in die man relativ einfach noch reisen konnte, aber wenn man sozusagen so ja gar nicht sozialisiert war, dann hat es also auch wenig Kontaktmöglichkeiten gegeben. Nein, das ist richtig, gerade so auf dem Gebiet der Tschechoslowakei, das waren sehr, sehr beliebte und auch rege genutzte Berge und Bergsportmöglichkeiten, die in der DDR bestanden, das stimmt.
Vielleicht kennen Sie auch das Buch von unserem Kollegen Kai Reinhardt.
Ja, natürlich.
Der hat ja genau diese Art von, möchte ich mal sagen, besonderem Bergtourismus dann näher beleuchtet. Ich glaube, für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche war das ein bisschen was anderes.
Ja, nur eine kleine Ergänzung zur Struktur. Also diese Sektion Bergwandern, die dann 1957 beim DDSB angesiedelt war, die war davor sicherlich nicht beim Staatlichen Komitee von 1952 angesiedelt, sondern beim Deutschen Sportausschuss von 1948. Ja, das sollte man, das ist ja eine wichtige Strukturfrage, sollte man beachten. Okay.
Ich mache gleich
ja,
mal.
Ja.
Man braucht doch kein Mikrofon in den kleinen Raum.
Es ist wegen der Übertragung. Das hat nichts mit dem, dass ja. Wir uns nicht hören.
Zwei kleine Fragen. Zu den pädagogischen Lesungen. Weiß man darüber, wie die rezipiert worden sind und warum gab es die überhaupt, warum sind die also nicht sozusagen in den bestehenden sportpädagogischen Schriften, Körpererziehung in der Schule oder so, warum ist das da nicht mit eingebunden worden, zum einen und zum anderen? Haben Sie auch den Orientierungslauf mit eingebunden in dem Thema, weil der dann ja mitorganisiert war, habe ich gerade eben gelernt, also oder war das ein eigenes Feld?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie man es betrachten möchte. Vielleicht erstmal zu den pädagogischen Lesungen. Warum es diese gab, das war einfach ein Instrument der Lehrerweiterbildung, das sich über alle Schulfächer und alle pädagogischen Themen nochmal zusätzlich erstreckt hat. Und ich glaube, der Gedanke da war so ein bisschen so eine Art Mitmacheffekt zu erzeugen, dass eben jeder Lehrer, wenn er dann eine gute Idee hatte, dann doch tatsächlich seine guten Ideen auch teilen konnte. Rezipiert wurden diese sehr unterschiedlich. Also wir versuchen gerade so ein bisschen nachzuvollziehen, wie das Leihgeschehen war, weil dieses Dokument war ja dann nicht sozusagen als Buch veröffentlicht, sondern es gab sozusagen Bereiche, wo man das dann ausleihen konnte. Und es ist sicherlich nicht so, dass sowas tausendmal dann ausgeliehen wurde, sondern eher 10 bis 20 Mal. Aber da sind wir noch sozusagen dabei, das systematisch zu erfassen, weil der Archivbestand ja noch in der Erschließung relativ neu ist. Dann die Frage zum Orientierungslauf. Ich habe es jetzt mit drin, weil ja 1970 sozusagen der Verband sich so entsprechend umbenannt hat und der Orientierungslauf spielte immer eine wichtige Rolle im Bereich sozusagen vormilitärische Ausbildung, Wehrerziehung, das kann man natürlich ganz klar da finden. Ich nehme an, dass das auch so ein bisschen die Motivation für die Umbenennung war. Und es gab zum Beispiel einen touristischen Fünfkampf und auch ein Abzeichen dafür. Und eben dort spielt auch der Geländemarsch und die Orientierung im Gelände eine große Rolle. Aber da sieht man natürlich auch, dass das ein möglicherweise sehr paramilitärische Hintergründe hatte.
Ich tue mich ein bisschen schwer, dass Sie da von vornherein von Zensur gesprochen haben, was diese Berichte angeht. Es kann ja sein, dass es den Jugendlichen wirklich Spaß gemacht hat. Wir kennen das ja auch aus der Hitlerjugend, diese ganze Erinnerungsliteratur, die ist ja sehr stark positiv geprägt.
Genau, also es kann genauso gut sein, ne? Aber das ist ja trotzdem, also ich würde sagen, wenn dort jemand schreibt, das war super, kann es genauso gut auch nicht super gewesen sein, weil wir es einfach nicht wissen können, inwieweit sie sich einer Selbstzensur unterworfen haben, wenn sie das bei ihrem Pionierleiter abgeben. Es ist zu vermuten, dass es also nicht alle ganz schrecklich fanden, definitiv.
Frag doch mal die, die das hier mitgemacht
haben. Ja, du bist gleich dran.
Nur noch eine kurze Bemerkung zum Orientierungslauf, der ja 1970 auch in die offizielle Verbandsbezeichnung aufgenommen wurde. 1970 wurde in der DDR die Weltmeisterschaft im Orientierungslaufen ausgetragen. Das mag wahrscheinlich der Grund gewesen sein, auch für die offizielle Umbenennung.
Ja, ich denke, da könnte man nur...
Ja, ich weiß nicht, hast du noch eine Frage?
Ach so, noch... Ich darf dir nicht...
Ich habe nur noch eine Bemerkung. Es wäre natürlich auch sinnvoll, die Begriffe sozialistische Persönlichkeit aufzudecken und auch was unter kommunistischer Erziehung damals benutzt wurde. Sonst kommen wir in ganz einfache antikommunistische Stereotype, die wir natürlich in der Forschung dann auch nicht haben wollen. Es gibt natürlich dann auch den großen Unterschied, das, was in der DDR passiert ist und welche Aufgabe der Sport hatte und welche Aufgabe der Sport im Nationalsozialismus hatte. Das verschwimmt dann etwas.
Aber vielleicht, Michael, kannst du das selber gerade mal erklären, was denn sozialistische Persönlichkeit ist und kommunistische Erziehung?
Das ist natürlich jetzt schwer, das aus dem Stegreif zu machen.
Einfach mal so aus dem Stegreif.
Also,
vielleicht dazu nur eine Bemerkung. Kommunistische Erziehung war immer das, was die Pionierleiter sich sozusagen selbst draufgeschrieben haben. Würde man es auch von der von der Definition genauer untersuchen, war das maximal sozialistische Erziehung. Das wäre mein einer Punkt, dass sie das aber natürlich sehr selbstbewusst verwendet haben, dass den Begriff der kommunistischen Erziehung und die allseitig sozialistische Persönlichkeit war ja immer das, was sozusagen den komplett gebildeten, da hing ja auch die gesamte Polytechnik dran, die komplett gebildete Persönlichkeit in der DDR ausmachen sollte und ist sozusagen in den Bildungsgesetzen ab 1957 auch verankert.
Und das Kommunistische, was war da jetzt der Unterschied?
Also der Kommunismus war ja eher so das große politische Ziel und ist ja in der DDR in dem Sinne gar nicht erreicht worden. Wir haben ja immer eine sozialistische Gesellschaft. Aber sehr selbstbewusst haben natürlich die Pionierleiter schon gesagt, dass sie am Ende auch übers Ziel hinausschießen und nicht nur eine sozialistische, sondern gleich die kommunistische Erziehung mit umsetzen. Aber streng genommen würde man das immer alles der sozialistischen Erziehung zurechnen müssen.
Okay. Würde ich gerne noch, kennen Sie die Publikationen von Edelfried Brugge und von Günter Wonneberger,
ja,
die halte ich für sehr wichtig und in der Körpererziehung und in der Theorie und Praxis, insbesondere in den 50er bis Mitte der 60er Jahre, gibt es eine ganze Menge von Artikeln und Beiträgen, die in diese Richtung gehen.
Genau, aber das heute alles darzustellen wäre, glaube ich, also deswegen habe ich nur gesagt, der Forschungsstand ist für bestimmte Bereiche sehr gut. Nein, aber das würde heute hier echt den Rahmen sprengen.
Ich wollte ihn eigentlich auch nicht dran nehmen, weil er kommt nämlich jetzt gleich dran und kann sozusagen seine eigenen Erfahrungen da vielleicht auch einfließen lassen. Und gut, Frau Lanz, ganz herzlichen Dank nochmal. Sie sehen, wie anregend das war, was Sie vorgetragen haben. Und ich hoffe und wünsche Ihnen viel Erfolg Dankeschön. Bei dieser interessanten Forschungsarbeit. So, jetzt komme ich wieder.